Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-ha in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die Stadt Busan, die bei ausländischen Touristen als Reiseziel immer beliebter wird. Sie hören außerdem die Sportecke, Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit, Republik Korea. Heute geht es um die Bewegung Neues Dorf. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. USA und Iran grundsätzlich einig über Öffnung der Straße von Hormuz und Entsorgung von angereichertem Uran. Präsident Lee betont zu Buddhas Geburtstag harmonische Integration. Minenunglück in China. Nordkoreas Machthaber Kim spricht Chinas Präsident Beileid aus. Die USA und der Iran haben sich laut Medienberichten im Prinzip darauf geeinigt, die Straße von Hormuz zu öffnen und das hoch angereicherte Uran im iranischen Besitz zu entsorgen. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten. Laut der New York Times und CNN wurde mit Stand Sonntag noch keine offizielle Vereinbarung unterzeichnet. Es könnte mehrere Tage dauern, bis die Zustimmungen von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen obersten Führer Khamenei eingeholt würden, so der Beamte. Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten hinsichtlich der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, einschließlich der Aufhebung der US-Seeblockade gegen den Iran, einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Die Fragen, die die USA bezüglich des Verbots des Atomwaffenbesitzes des Irans als wichtige Streitpunkte betrachtet haben, werden jedoch wahrscheinlich bei künftigen Verhandlungen angegangen. Präsident Lee Jae-myung hat zu Buddhas Geburtstag versichert, sich den Geist der harmonischen Integration unterschiedlicher Gedanken zu Herzen zu nehmen. Er wolle mit vereinter Kraft die Krise des Volkes und der Nation überwinden, schrieb er am Sonntag in sozialen Medien. Die Lehren Buddhas hätten seit langer Zeit an den Freuden und Leiden des menschlichen Lebens teilgenommen. Insbesondere die Lehre Buddhas, dass alle Lebewesen einander verstehen und miteinander harmonieren sollten, anstatt einander abzulehnen und in Konkurrenz zueinander zu stehen, sei eine stabile Säule, die die koreanische Gesellschaft zu einer stärkeren Gemeinschaft gemacht habe, fuhr er fort. Nach einer tödlichen Gasexplosion in einem Kohlebergwerk in der chinesischen Provinz Shaanxi hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sein Beileid ausgesprochen. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNN berichtete am Montag, dass Kim eine Beileidsbotschaft an Xi geschickt habe. Bei der Gasexplosion am Freitag kamen mindestens 90 Menschen ums Leben. Kim schrieb, dass er angesichts der traurigen Nachricht des schweren Verlusts von Menschenleben durch die Gasexplosion dem Generalsekretär, der Regierung, dem chinesischen Volk sowie den Hinterbliebenen der Opfer sein tiefstes Mitgefühl ausspreche. Im Gegensatz zu seiner ähnlichen früheren Botschaft an Russland fehlten jedoch Ausdrücke, die eine starke Solidarität oder Sympathie zwischen den Menschen beider Länder erkennen lassen. In seiner Beileidsbotschaft an Präsident Wladimir Putin nach einem Flugzeugunglück in Russland hatte Kim geschrieben, dass das nordkoreanische Volk das Unglück und die Trauer des brüderlichen russischen Volkes teile. Nordkoreas Staatsmedien haben darüber berichtet, dass das nordkoreanische Frauenfußballteam Naegohyang Women's FC die Champions League der Frauen der Asiatischen Fußballkonföderation der Saison 2025/26 gewonnen hat. Die Nachrichtenagentur KCNA meldete am Sonntag, dass das Endspiel zwischen dem Team Naegohyang und der japanischen Mannschaft Tokyo Verdy Beleza am Samstag stattgefunden habe. In dem Finale zur Ermittlung des besten Frauenfußballteams in Asien hätten die nordkoreanischen Sportlerinnen einen 1:0-Sieg über die Japanerinnen erzielt. KCNA hatte zuvor am Donnerstag berichtet, dass das Halbfinalspiel zwischen Naegohyang und dem südkoreanischen Team Suwon FC Women am Mittwoch in Südkorea ausgetragen worden sei. Die Nachrichtenagentur schwieg jedoch darüber, wo das Finalspiel stattgefunden habe. Außenminister Cho Hyun wird sich am Donnerstag in Seoul mit seinem singapurischen Amtskollegen Vivian Balakrishnan zu einem Gespräch treffen. Das gab das südkoreanische Außenministerium bekannt. Das singapurische Außenministerium teilte am Sonntag mit, dass Balakrishnan von Sonntag bis Donnerstag China, Nordkorea und Südkorea besuche. Mit Balakrishnan wird erstmals seit 2007 ein singapurischer Außenminister zu einem offiziellen Besuch in Südkorea erwartet. Es stellt zudem den ersten bilateralen Besuch in Südkorea seit dem Amtsantritt von Balakrishnan im Jahr 2015 dar. Beide Seiten werden über Maßnahmen zur Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit und die Lage auf der koreanischen Halbinsel sprechen. Dazu zählt auch die Überprüfung des Standes der Umsetzung von Projekten, die bei Gipfelgesprächen erörtert worden waren. Ein in Südkorea gebautes U-Boot hat zum ersten Mal den Pazifischen Ozean überquert und Kanada erreicht. Das 3000 Tonnen schwere U-Boot ROKS Dosan An Tangho und die 3100 Tonnen schwere Fregatte ROKS Daejeon seien am Samstag im Marinestützpunkt Esquimalt in Victoria an der Westküste Kanadas eingetroffen, teilte die südkoreanische Marine mit. Dort ist eine gemeinsame Übung der koreanischen und kanadischen Seestreitkräfte geplant. Das U-Boot verließ am 25. März den Militärhafen Jinhae an der Südküste Koreas. Es absolvierte eine rund 14.000 Kilometer lange Fahrt über Guam und Hawaii bis nach Kanada. Das ist eine neue Rekordfahrt. Südkoreanische U-Boote waren bereits bis nach Hawaii gefahren, es ist jedoch das erste Mal, dass ein U-Boot aus Südkorea den Pazifik komplett überquerte. Die Beschäftigungskluft zwischen jungen Menschen und Menschen in ihren 30ern hat in Südkorea ihren bisher höchsten Stand fast wieder erreicht. Laut Informationen des Amtes für Daten und Statistiken betrug die Beschäftigungsquote bei 15- bis 29-Jährigen im vergangenen Monat 43,7% und die bei 30- bis 39-Jährigen 81,0%. Der Unterschied belief sich somit auf 37,3 Prozentpunkte. Damit wurde der im März verbuchte bisherige Rekord fast erneut erreicht. Damals war mit 37,4 Prozentpunkten eine so große Lücke gemeldet worden, wie seit Beginn der Aufzeichnungen im Juni 1999 nicht. Die Beschäftigungskluft zwischen beiden Altersgruppen hatte in den 2000er Jahren noch im Bereich von 20 Prozentpunkten gelegen, bevor sie in den 2010er Jahren die Marke von 30 Prozentpunkten durchbrach. Nach 30,4 Prozentpunkten im April 2022 wurde ein Anstieg von 6,9 Prozentpunkten in 4 Jahren verzeichnet. Verglichen mit Menschen im Alter von 30 Jahren und älter erreichte der Rückstand der 15- bis 29-Jährigen 23,3 Prozentpunkte. Dies ist der größte Rückstand seit Juni 2018. Die 5 größten Exportunternehmen des Landes haben im ersten Quartal des Jahres einen Anteil von rund 44% an den südkoreanischen Gesamtexporten erreicht. Laut dem Amt für Daten und Statistiken beliefen sich die Ausfuhren der 5 Unternehmen im Zeitraum von Januar bis März auf 95,7 Milliarden Dollar, was 43,5% der Gesamtexporte des Landes von 219,9 Milliarden Dollar entspricht. Ihr Anteil stieg um 14,8 Prozentpunkte zum Vorjahresquartal. Damals waren es 28,7 Prozentpunkte. Zu den 5 größten Unternehmen zählen Samsung Electronics und SK Hynix. Die Top 5 konnten ihre Exporte im ersten Quartal um 50 Milliarden Dollar steigern, was 82,8% des gesamten Exportwachstums des Landes ausmacht. Chong Yong-Chin, Vorsitzender der Shinsegae Group, wird sich öffentlich für die umstrittene Tank Day-Kampagne von Starbucks Korea entschuldigen. Laut der Unternehmensgruppe wird Chong am Dienstag in einem Hotel in Seoul eine Pressekonferenz geben, um sich für die Werbeaktion zu entschuldigen. Die Shinsegae-Tochterfirma E-Mart ist der größte Anteilsanhaber von Starbucks Korea. Die Shinsegae Group plant, auch die Ergebnisse ihrer internen Untersuchung zu den Umständen der Kampagne und dem Genehmigungsverfahren bei der Pressekonferenz bekannt zu geben. Die Kaffeehauskette hatte am 18. März, dem Jahrestag der Demokratiebewegung von 1980 in Gwangju, eine Online-Kampagne namens Tank Day, zu Deutsch Panzertag, gestartet, um ihre Tanktumbler zu Rabattpreisen anzubieten. Die Aktion erntete harsche Kritik, da die Bezeichnung an den damaligen Einmarsch von Truppen mit Panzern zur Niederschlagung der Proteste in Guangzhou erinnere. Sie hörten die Nachrichten, gesprochen von Dirk Wanner. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit, Republik Korea, um Saemaul Undong, die Bewegung Neues Dorf. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören die Erzählung All die Augenblicke von Ham Jong-im vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um den innerkoreanischen Austausch im Fußballbereich. Am Donnerstag berichten wir in Musik verbindet über die Sängerin Yoo Ji-suk. Am Freitag bringen wir unsere Sondersendung Die buddhistische Tempelküche Koreas, Speisen für Leib und Seele. Am Samstag und Sonntag hören Sie dann unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Kang Kyung-ha heißt Sie herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. In unserer heutigen Ausgabe geht es darum, dass Busan bei ausländischen Touristen als Reiseziel immer beliebter wird. Vor allem unter Touristen aus Taiwan ist das Wort Busan-Krankheit entstanden. Sie sind so fasziniert von der Stadt, weil sie gut zu erreichen ist und aufgrund ihrer Lage Natur und städtische Infrastruktur perfekt miteinander verbindet. Im Anschluss hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil berichten wir über ein Therapiekonzert zur Heilung von Dopaminabhängigkeit. Zum Schluss hören Sie den Ausdruck der Woche. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie Komm zurück zum Busanhafen, gesungen von Choi Yong-pil. Oh,
사랑이 그리운 현재
Die südkoreanische Hafenstadt Busan wird als Reiseziel bei ausländischen Touristen immer beliebter. Bei taiwanesischen Touristen ist sogar das neue Wort Busan-Byeong, Busan-Krankheit, entstanden, was so viel bedeutet wie, wenn man einmal dort war, möchte man wieder zurückkehren. Busan erfreut sich offenbar großer Beliebtheit, da man dort sowohl die harmonische Verbindung von Stadt und Natur genießen, als auch vielfältige kulinarische Spezialitäten erleben kann. Die Busaner Stadtbehörde gab jüngst bekannt, dass die Zahl der ausländischen Touristen, die Busan im ersten Quartal dieses Jahres besuchten, bei 1.023.946 lag. Damit wurde seit Beginn der entsprechenden statistischen Erhebung in der kürzesten Zeitspanne die Marke von 1 Million Besuchern überschritten. Der Höchstwert wurde einen Monat früher erreicht als im vergangenen Jahr. Die meisten Touristen kamen aus Taiwan, und zwar mit 208.984 Personen, gefolgt von China mit 197.958, Japan mit 130.217, den USA mit 81.437 und Vietnam mit 44.352 Besuchern. Mit der steigenden Zahl der ausländischen Touristen wird in der Stadt auch mehr Geld ausgegeben. Die Touristen, die im ersten Quartal Busan besuchten, hatten 235 Milliarden und 500 Billionen Won ausgegeben. Dies sind umgerechnet etwa 137 bis 138 Millionen Euro und ein Zuwachs von 26,4% verglichen zum Vorjahr. Da die Flugzeit von Taiwan nach Busan nur etwa 2 Stunden und 15 Minuten beträgt, ist die Stadt sehr gut erreichbar. Zudem gilt es als großer Vorteil, dass man dort selbst bei einer vergleichsweise kurzen Reise Meer, Stadtleben und vielfältige kulinarische Angebote zugleich genießen kann. Laut Insights zu den Reisepräferenzen taiwanesischer Reisender 2025, die im Januar von der globalen Reiseplattform KKD veröffentlicht wurde, belegte die Hafenstadt im Ranking der beliebtesten Auslandsreiseziele taiwanesischer Touristen nach Osaka den 2. Platz. Okinawa belegte den 3. Platz, gefolgt von Tokio, Hokkaido, Seoul, Hongkong, Bangkok und Macau. Vor allem in der Kategorie der Reiseziele für Aufenthalte von bis zu 3 Tagen war Busan Spitzenreiter. Ausländische Touristen mögen an Busan insbesondere, dass sie eine vielseitige Landschaft und das Großstadtleben zusammen erleben können. Die Stadt liegt am Meer, aber auch Berge und Flüsse sind nicht weit entfernt vom Stadtzentrum und Touristen können mit öffentlichen Verkehrsmitteln die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gut erreichen. Auch wenn man die Stadt spontan erkundet, stößt man dank der vielen Märkte und Gassen schnell auf interessante Ecken. Das Meer ist dabei immer in Sichtweite und auch schöne Spazierwege gibt es. So lässt sich die lokale Kultur auf ganz natürliche Weise erleben. Außerdem gibt es in Busan touristische Angebote, die es anderswo nicht gibt. Ein repräsentatives Beispiel ist der Haeundae Blue Line Park, in dem der Haeundae Beach Train und die Sky Capture für Begeisterung sorgen. Von dem Park aus kann man die beeindruckende Küstenlandschaft entlang des Abschnitts zwischen Mipo und Songjeong besonders gut genießen. Beliebt sind auch die regionaltypischen Speisen, Gerichte aus Busan wie die Schweinefleischsuppe mit Reis, Tteokjukbap, und süße Pfannkuchen mit Kernen, Siatotok, werden von ausländischen Touristen als neue kulinarische Erfahrung wahrgenommen. Bei einer Umfrage der Tourismuszentrale Busan unter 15.796 taiwanesischen Touristen zur bevorzugten Busaner Küche wurde Tteokjukbap mit 66,9% als häufigste Antwort genannt. Es folgten Busan Fischkuchen, Busan Ormuk, Siat Hotdog und gegrillter Aal. Mit der zunehmenden Beliebtheit Busan ist in den sozialen Netzwerken sogar der neue Begriff Busan-Krankheit entstanden. Damit ist gemeint, dass die Sehnsucht und Bewunderung für Busan so stark geworden ist, dass sie sich sprichwörtlich wie eine Krankheit anfühlt. Ursprünglich wurde im Internet vor allem der Ausdruck Seoul-Krankheit verwendet, der die Sehnsucht nach Seoul beschreibt. Doch da in letzter Zeit immer mehr Menschen von Reisen nach Busan begeistert sind, hat sich nun auch der Begriff Busan-Krankheit etabliert. Ausländische Touristen hinterließen in sozialen Netzwerken Kommentare wie »Würde ich wieder nach Busan reisen?« »Natürlich, die Krankheit, die ich mir in Busan eingefangen habe, ist noch nicht vollständig geheilt. Ich erkläre offiziell, dass die Busan-Krankheit unheilbar ist.« Oder beim Sortieren meiner Fotos hat sich meine Busan-Krankheit wieder verschlimmert. Ein Tourist schrieb, allein wegen des Meeres möchte er wieder nach Busan kommen. Insgesamt sei die Atmosphäre dort entspannt, das Essen sei lecker und günstig. Es gebe keinen Grund, nicht wiederzukommen. Er habe sich wohl wirklich die Busan-Krankheit geholt. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit im Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Demnächst wird man Kampfspiele, die man nur aus Video- und Computerspielen wie Tekken oder Street Fighter kennt, auch in der Realität sehen können. Die japanische Zeitung Yomiuri zitierte ein Mitglied des Organisationskomitees der Asienspiele, wonach bei den Asienspielen im kommenden Oktober in Aichi, Nagoya die Disziplin virtuelles Taekwondo ins Programm aufgenommen wird.
Virtuelles Taekwondo ist eine moderne Form des Taekwondo, bei der digitale Technik und Gaming-Elemente genutzt werden. Die Kämpfer tragen Sensoren oder spezielle Ausrüstung und ihre Bewegungen werden in Echtzeit in ein virtuelles System übertragen. Dadurch erinnert das Format teilweise an Kampfspiele wie Tekken oder Street Fighter. Bei internationalen Wettbewerben treten die Sportler oft auf einer digitalen Plattform gegeneinander an. Treffer und Bewegungen werden elektronisch erkannt und bewertet.
Laut Yomiuri werde virtuelles Taekwondo immer beliebter. Es finden Weltmeisterschaften in dieser Disziplin statt und weltweit nehme die Zahl der Fans zu. Der Olympic Council of Asia habe außerdem gefordert, dass das Programm der Asienspiele um weitere Disziplinen ergänzt werde. Über die Aufnahme von virtuellem Taekwondo ins Programm der Asienspiele soll Mitte August entschieden werden. Der Vorstand des Organisationskomitees wird dann die Entscheidung bekannt geben. Unterdessen sollen bei den diesjährigen Asienspielen auch Padel, eine Sportart, die Tennis und Squash kombiniert, sowie Tekball, das Fußball und Tischtennis verbindet, als offizielle Disziplinen neu ins Programm aufgenommen werden. Nun die nächste Meldung. Im LC-Aushängeschild im koreanischen Frauenboxen hat die Winner Tournament in Belgrad für sich entschieden. Sie gewann am Samstag im Finale der Frauen in der Klasse bis 54 Kilogramm mit 4:1 nach Punkten gegen Nilay Yaren Cham aus der Türkei.
Im LC gewann bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Bronzemedaille. Mit ihrem diesmaligen Sieg bei dem traditionsträchtigsten Turnier in Europa setzte sie ein starkes Zeichen für die Asienspiele in Aichi, Nagoya. An dem Turnier in Belgrad hatten Spitzenathleten aus 25 Nationen, die sich auf die Asienspiele sowie auf die Europameisterschaften vorbereiten, teilgenommen. Zusammen mit Imeji gewann auch Song Su-yeon im Finale der Frauen in der Klasse bis 80 Kilogramm mit einem 5:0-Sieg gegen Midiban Güneri aus der Türkei und sicherte sich die Goldmedaille.
Choi Jin-ung, der Vorsitzende des Boxverbands, gratulierte den beiden Sportlerinnen zu ihren herausragenden Erfolgen und zollte ihnen Anerkennung für ihre Leistung. Zudem äußerte er die Ansicht, dass das Turnier für die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler vor den Asienspielen eine wertvolle Motivation gewesen sei und ermutigte das gesamte Team. Die südkoreanische Frauenauswahl wird im Juni an den World Boxing Cup Stage 2 teilnehmen und vor den Asienspielen eine weitere Testphase absolvieren. Und hier die letzte Meldung für heute. Das Power Ranking von Los Angeles FC, dem Verein von Sun Heung-min, ist deutlich gefallen.
Major League Soccer veröffentlichte am vergangenen Donnerstag das wöchentliche Power Ranking der 30 Vereine aus der Eastern und Western Conference. Nashville SC belegte dabei den ersten Platz, während Inter Miami mit Lionel Messi auf Rang 3 lag. Los Angeles FC rutscht auf Rang 10. Noch vor 3 Monaten zum Saisonauftakt hatte der Verein Inter Miami mit Lionel Messi geschlagen und hatte nach einer Siegesserie im Power Ranking Platz 1 besetzt. Nun steht der Club kurz vor der 5. Niederlage in Folge in der Liga. LAFC verlor zuletzt gegen Nashville SC mit 2:3 und rutschte nach der 4. Niederlage in Folge auf Rang 7 ab.
Trainer Dos Santos steht nun heftig in der Kritik. LAFCX, ein Medium, das über LAFC berichtet, schrieb offen, ohne Übertreibung, Trainer Dos Santos soll gehen. Das ist eine katastrophale Leistung. Auch unter den Beiträgen des offiziellen LAFC-Kanals äußerten viele Fans Kritik an den Strategien und taktischen Entscheidungen des Trainers.
Die häufigste Kritik richtet sich gegen die Offensive, die ohne Durchschlagskraft sei. In der vergangenen Saison bildeten Sun Heung-min und Dennis Bwanga als Heungbo-Duo ein herausragendes Offensivduo, das nicht nur LAFC, sondern die gesamte MLS repräsentierte. In dieser Saison jedoch spielt Bwanga auf der linken Außenbahn, während Sun als Sturmspitze zwar die Rolle des Torjägers übernimmt, sich jedoch vor allem auf die Rolle eines Spielmachers konzentrieren muss, um seine Mitspieler in Szene zu setzen.
Sun Heung-min hatte in diesem Jahr bei offiziellen Turnieren 2 Tore geschossen und 16 vorbereitet. In der Liga gelang ihm noch kein Treffer. Dies liegt unter anderem auch an der defensiven Taktik von Trainer Santos. Auch Bwanga ist unzufrieden. Er sagt, es sei eine wirklich schwierige Situation für Sun Heung-min und ihn. Sie spielten in einer anderen Rolle als im letzten Jahr. Es sei schwierig, dieselbe Leistung wie in der vergangenen Saison zu zeigen. Er wisse nicht, wie er diese Situation erklären solle. Das war's für heute mit den Sportnachrichten.
Auf Wiederhören, bis nächste Woche.
Die Mitnahme aller elektronischen Geräte, einschließlich Smartphones, in den Konzertsaal ist verboten. Auch Gespräche zwischen den Zuschauern sowie Applaus, Jubel oder Mitsingen während der Aufführung sind untersagt. Selbst wenn der Sänger die Bühne betritt, sind statt Begeisterungsrufen nur warmherzige Blicke erlaubt. Das Publikum soll die Aufführung ausschließlich mit allen Sinnen, insbesondere mit den Augen und Ohren erleben und seine Eindrücke in einem Notizbuch festhalten, das es beim Betreten des Konzertraums zusammen mit einem Bleistift erhält. Unter dem Slogan »Therapie der Dopaminsucht« fand vom 15. bis 17. Mai das Konzert der Band Soran Eagle Kun im Konzertsaal Yeonnamdang in Seoul statt. Indem die Zuschauer ihr Smartphone nicht in den Saal mitnahmen und sich den Jubel sparten, konnten sie das wichtige Gefühl der Dopaminausschüttung mit ihrem ganzen Körper spüren. Am zweiten Tag erzählte Ko Yong-bae, der Vokalist der Band, er habe sich dabei ertappt, wie er selbst beim Duschen sein Smartphone an die Wand hängte und sich Videos ansah. Es sei ihm bewusst geworden, wie ernsthaft es um ihn stehe, und er habe beschlossen, ein Konzert für die Behandlung von Dopaminsucht zu veranstalten. Das Konzert begann mit einem Dopamin-Detox. Danach gab es 13 Lieder und 2 Lesungen. Da der Zweck der Aufführung die Behandlung der Dopaminabhängigkeit ist, war das Konzert so konzipiert, dass die musikalischen Reize schrittweise gesteigert wurden. Das erste Lied, Ren, war im Dunkeln ohne instrumentale Begleitung zu hören. Das zweite Lied, Die Kirschblüten fallen, wurde zur Gitarrenbegleitung gesungen. Die danach folgenden Stücke Wunder und Schotter setzten zunehmend auf mitreißende Musik, indem etwa Bass und Schlagzeug hinzukamen, sodass die Musik immer energiegeladener wurde. Auch eine Meditationsstunde für die Therapie stand auf dem Programm. Bei jedem Ende eines Teils des Konzerts erklang eine Singing Bowl und die Teilnehmer schlossen ihre Augen, meditierten und ließen das Konzert auf sich wirken. Danach wurden sie gebeten, ihre Augen zu öffnen und ihre Eindrücke und Gefühle in das Notizbuch zu schreiben. Das Publikum lachte anfangs etwas nervös, die Besucher schlossen dann alsbald ihre Augen und legten ihre Hände in den Schoß. Ihre Notizbücher waren voller Eindrücke. Die 100 Minuten lange Aufführungsdauer verging auch ohne Smartphones und Jubelrufe wie im Flug. Die von dringenden Nachrichten, sozialen Medien und Aufnahmen abgeschirmte Aufführung führte im Gegenteil dazu, dass man sich ganz auf die Musik und Performance konzentrierte. Nachdem alle Darbietungen beendet waren, machten sich die Fans mit einem leisen Lächeln auf den Heimweg und holten ihre zuvor beim Veranstalter abgegebenen Smartphones wieder ab. Zhonghua Jin, die bei dem Konzert dabei war, sagte, im Gegensatz zu früheren Aufführungen, bei denen das Publikum aktiv mit einbezogen wurde, habe sich völlig anders und daher sehr ungewöhnlich angefühlt. Unabhängig vom Spaß der Aufführung wurde sie sonst durch das Handy abgelenkt, weil sie Nachrichten checke oder auf die Uhr schaue. Heute habe sie nicht einmal gemerkt, wie die 100 Minuten vergangen sind. Viele Zuschauer haben das Konzert an dem Tag als eine gute Alternative zum Zeitvertreib mit dem Smartphone empfunden. Da der Zugang zu Kurzvideoinhalten immer einfacher geworden ist, wächst die Sorge vor einer übermäßigen Smartphone-Nutzung und möglichen Dopaminabhängigkeit. Experten weisen darauf hin, dass ein übermäßiger Konsum von sozialen Medien und Kurzvideos eine Toleranz gegenüber stärkeren Reizen entwickeln kann, wodurch immer intensivere Stimuli gesucht werden. Sie betonen daher die Notwendigkeit, Offline-Aktivitäten und Umgebungen zur Stressbewältigung zu schaffen, die als Alternative zum Smartphone dienen können. Tatsächlich gehört etwa jeder vierte Bürger Südkoreas zur Risikogruppe für übermäßige Smartphone-Nutzung. Laut einem Bericht der Korea National Information Society Agency wurden im vergangenen Jahr 22,7% der Smartphone-Nutzer im Land in die Risikogruppe für übermäßigen Smartphone-Gebrauch eingestuft.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Haben Sie schon einmal das Wort Nangman gehört? Besonders unter jungen Menschen in Korea, vor allem der Generation Z, wird dieser Ausdruck häufig verwendet. Deshalb stellen wir Ihnen in dieser Woche bei Ausdruck der Woche genau dieses Wort vor. Nangman. Ursprünglich beschreibt Nangman eine Haltung oder Stimmung, bei der Gefühle, Emotionen und Ideale wichtiger sind als reine Realität oder Effizienz. In letzter Zeit wird der Begriff aber oft noch breiter verwendet. Gerade unter jungen Menschen in Korea hört man das Wort Nangman heute häufig, wenn von langsamen, emotionalen oder nostalgischen Momenten die Rede ist. Etwa, wenn man mit einer analogen Filmkamera fotografiert oder spätabends am Hanfluss Ramyeon isst. In einer Gesellschaft, in der alles immer schneller und effizienter werden soll, sehnen sich offenbar immer mehr Menschen nach kleinen Momenten voller Ruhe und Gefühl. Vielleicht suchen deshalb heutzutage viele Menschen nach ihrem ganz persönlichen Nangman im Alltag. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen. Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr
oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gern auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Hila, gesungen von Day6, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 어떻게 알았어? 어떻게 알았어? Heißt auf Deutsch so viel wie Woher weißt du das? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ada erfährt von ihrem Vater, dass sich ihre entfremdete Mutter über lange Zeit im Hintergrund um sie gekümmert hat. Auf dem Heimweg weiß sie nicht, was sie davon halten soll. Tungman sieht sie von Weitem und weiß gleich, dass etwas nicht stimmt. Er geht zu ihr und spricht sie an.
Ja, Keranjo.
뭐?
너 이 시간에 아빠 만나러 갔다 온 거면 엄마 생겨서 갔다 온 거겠네?
너 어떻게 알았어?
난 너에 대해 모르는 게 없어, 23년 내내.
An einer Stelle sagt Ada hier, 어떻게 알았어? Woher weißt du das?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어? Kann man zum einen verwenden, wenn man sein Erstaunen zum Ausdruck bringen möchte, dass das Gegenüber etwas weiß.
너 걔 좋아하지? 어떻게 알았어?
Du magst sie, oder? Woher weißt du das? Hier noch ein Beispiel.
너 좋은 일 있구나. 어떻게 알았어?
Du hast wohl was zu feiern. Woher weißt du das? Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어? 너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
Zum anderen kann man damit auch einfach fragen, woher der Gesprächspartner etwas weiß. 시험 결과를 벌써 어떻게 알았어? 선생님이 말씀해 주셨어. Woher weißt du denn schon das Prüfungsergebnis? Der Lehrer hat es mir gesagt. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어. 시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
그 war's von Alltags Koreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 어떻게 알았어 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von entscheidenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Heute Folge 9, die Saemal-Undong, die Bewegung Neues Dorf, der Motor hinter dem wirtschaftlichen Aufschwung Koreas.
Die Morgenglocke erklingt, ein neuer Tag beginnt. Steht auf, alle zusammen, lasst uns ein neues Dorf aufbauen.
Wohl jeder erwachsene Koreaner wird wissen, was in diesem Lied gemeint ist. Es trägt den Titel Lied vom neuen Dorf und es besingt die Semal Undong, die Bewegung Neues Dorf. Ihr Motto: Fleiß, Selbsthilfe und Zusammenarbeit. Ihre Flagge: ein gelber Kreis auf grünem Grund, darin ein grüner Sprössling.
Die Semal Undong ist ein entscheidendes Element der modernen koreanischen Geschichte, besonders der 1970er Jahre.
한국 현대사를 관통하는 아주 중요한 정신이자 실천 운동이었다라고 볼 수 있습니다.
Die Bewegung Neues Dorf, die in den 1970er Jahren in Gang gebracht wurde, gilt als einer der wichtigsten Motoren hinter Koreas wirtschaftlichem Aufschwung. Am 19. Juni 2013 wurden die Archive der Semal Undong in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Die Sammlung umfasst 22.080 Dokumente aus den Jahren 1970 bis 1979. Präsidentenreden, Regierungspapiere, Dorfprotokolle, Lehrmaterialien, Briefe, Fotos und Videos. In den 70er Jahren wurden die Fünfjahrespläne für wirtschaftliche Entwicklung mit Hochdruck vorangetrieben. Im Zuge der Industrialisierung und Exportorientierung wurden ländliche Regionen allerdings vernachlässigt. Viele Dörfer waren verkehrstechnisch nicht erreichbar, nur 20% hatten Strom. Entwaldete Berge führten zu Überschwemmungen und Dürren, die Ernteerträge waren gering. Im April 1970 schlug Präsident Park Chung-hee daher den Wiederaufbau des ländlichen Raums vor, der Beginn der Semal Undong. Hören wir hierzu Professor Oh Jae-yeon von der Songyeonggwan-Universität.
당시 통계들이 좀 다양하긴 한데 1970년에 도시 가구 1인당
Die Statistiken variieren, aber allgemein kann man sagen, das Pro-Kopf-Einkommen auf dem Land lag bei nur 61,7% des städtischen Pro-Kopf-Einkommens. Die industriezentrierte Politik vergrößerte die Schere zwischen Stadt und Land und das Leben auf dem Land wurde immer härter. Die Semal Undong sollte diese Ungleichheit beseitigen.
농촌의 삶이 너무 힘들어지고 이 문제를 해결하자라는 이제 차원에서 세마을 운동이 추진됐다라고 볼 수 있습니다.
Im Herbst 1970 erhielten rund 34.000 Dörfer im Land je 335 Säcke Zement kostenlos. Damit begannen die Aktivitäten der Bewegung Neues Dorf. Die Bewohner nutzten die Hilfe, um Gemeinschaftszentren, Zufahrtsstraßen und Häuser zu modernisieren, indem sie Dächer, Küchen und sanitäre Anlagen in Ordnung brachten.
그냥 주고 알아서 써라. 그러면 이제 마을마다 차이가 생기는 거예요. 어떤 마을은?
Die Regierung verteilte Zement ohne Vorgaben zur Verwendung. Einige Dörfer bauten Straßen oder Gemeindezentren, andere wussten nicht, was zu tun war. Die Entwicklung verlief also unterschiedlich schnell. 1971 wurden dann Fleiß, Selbsthilfe und Zusammenarbeit als Leitsätze festgelegt. Ab 1972 wurde das gesamte Programm Semal Undong genannt und auf das ganze Land ausgeweitet.
그런 이제 어떤 마을 간에 어쨌든 차이들이 이제 발생하기 시작하는 거예요.
박 대통령은 이 세마을 운동과 발맞추어
Weitere 500 Säcke Zement und eine Tonne Stahl gingen an 16.600 Dörfer, die sichtbare Fortschritte zeigten. Hören wir hierzu Professor Shin Byung-ju von der Konguk-Universität.
Der Schlüssel zur Semal-Undong waren greifbare Ergebnisse. Reparierte Dächer und ausgebaute Wege, diese Dinge waren sichtbar. Die Regierung unterstützte erfolgreiche Dörfer intensiv, vernachlässigte jedoch andere. So entstand ein Wettbewerb. Alle wollten Teil des Programms sein, das sich auf diese Weise immer mehr ausweitet.
전국적으로 이 새마을운동이 확산되고 그 성과들이 이제 나타나기 시작했다. 이렇게 볼 수 있습니다.
Die Hilfe wurde leistungsgerecht verteilt und die erfolglosen Dörfer sollten von den erfolgreichen lernen.
김종필 국무총리는 경상남북도 새마을을 시찰하고 정부는 앞으로 모범 새마을에
Die Dörfer wurden in drei Kategorien eingeteilt: Grunddörfer, Selbsthilfedörfer und unabhängige Dörfer. Die staatliche Hilfe floss zuerst an die unabhängigen Dörfer. Professor O.
기초마을은 그 글자 그대로 가장 이제 가장 기본적인 마을인 거고
Grunddörfer waren die einfachsten, Selbsthilfedörfer lagen eine Stufe höher und unabhängige Dörfer waren die Spitze. Alle wollten aufsteigen und die Motivation wuchs. Anfangs waren 50% Grunddörfer, 40% Selbsthilfedörfer und nur 10% unabhängige Dörfer. Später aber verschwanden die Grunddörfer fast völlig.
거의 대부분 마을이 최종적인 단계인 자립마을로 바뀌는 모습을 볼 수 있습니다.
1972 wurde das Korea Saemaul Undong Center gegründet. Es schulte sogenannte Saemaul Führungskräfte für jedes Dorf. Es wurden Saemaul Abzeichen vergeben und Erfolgsgeschichten über die Medien verbreitet. Professor Shin erläutert.
각 지역별로 새마을 운동 지도자를 양성을 한. 그래서 이를 지도자들은 실질적으로
Die Saemaul Führungskräfte wurden in eigens eingerichteten Schulungszentren in jeder Region ausgebildet und erhielten umfassende Unterstützung. Diese Führungskräfte motivierten die Dorfbewohner, sich an der Bewegung zu beteiligen und konkrete Ergebnisse zu erzielen. Sie spielten eine zentrale Rolle im gesamten Projekt, indem sie die Dorfkultur vermittelten und den Can-Do-Geist unter den Bewohnern förderten. Zudem waren sie leistungsorientiert, da sie bei guten Ergebnissen Anreize und Belohnungen erhielten.
이런 분위기를 형성하는 데 있어서는 새마을 지도자의 역할이 매우 크다 이렇게 볼 수 있습니다.
잘 살아보세,
잘 살아보세,
잘 살아보세,
우리도 한번 잘 살아보세.
Im Laufe der Jahre ging die Saemaul-Undong über ihr ursprüngliches Ziel hinaus, die Lebensverhältnisse in ländlichen Gemeinden zu verbessern, und bezog auch Maßnahmen zur Weiterbildung und Einkommenssteigerung ein. Gemeinsame Kompostierungsanlagen wurden eingerichtet, um die Kompostproduktion zu erhöhen, und Pflanzteams gegründet, die gemeinsam Gemüse, Blumen und Obst anbauten und verteilten. Zudem führte die Verbreitung ertragreicher Nutzpflanzen zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. ...1970 betrug das Einkommen eines Bauernhaushalts 61,7% eines Stadthaushalts. 1976 waren es 85%. Auch das nationale Wirtschaftswachstum war beachtlich.
목표는 결국 격차를 줄이는 건데 실제로 격차가 줄어듭니다. 그래서 농가소득이 많이 늘어서...
Das Ziel der Saemaul-Undong war es, die Einkommenslücke zu verringern und tatsächlich wurde sie kleiner. Das Einkommen von landwirtschaftlichen Haushalten stieg so stark, dass einige statistische Erhebungen davon ausgingen, dass ländliche Gemeinden Mitte der 1970er Jahre die städtischen beim Einkommen sogar übertroffen hätten. Es ist eindeutig, dass sich der Abstand zwischen Land und Stadt verringert hat und die Landwirte den Städtern in Bezug auf Einkommen mittlerweile beinahe überlegen waren.
조사도 있어요. 격차가 줄어들고 심지어는 뭐 거의 추월할 정도의 상황이었다는 것은 분명히 보여요.
Ab 1974 weitete sich die Saemaul-Undong dann auch auf die Städte aus. In Haushalten, Büros, Fabriken und Schulen.
제가 초등학교 5학년 때 1974년 7월 1일에 쓴 일기를
Ich habe ein Tagebuch gefunden, das ich in der 5. Klasse geführt habe und im Eintrag vom 1. Juli stand etwas über die Saemaul-Undong. Dort hieß es, ich bin morgens zum Klassenzimmer gegangen, um zu putzen, weil es die erste Juliwoche war. Das war unsere Art, an der Semol Undong teilzunehmen, also dachte ich, wir sollten alle mitmachen. Ein weiterer Tagebucheintrag während der Sommerferien berichtet, dass sich im Zug von Taegu nach Andong viele Häuser mit Ziegeldächern statt Strohdächern und breitere, besser gepflasterte Landstraßen gesehen habe, und mir wurde klar, dass das Ergebnis der Semol Undong war. Aus diesen Aufzeichnungen lässt sich erkennen, dass wirklich alle, von Kindern bis zu Erwachsenen, mit großer Begeisterung an der Bewegung teilgenommen haben.
Professor Shin Byung-ju sprach über seine persönlichen Erinnerungen an jene Zeit.
In einer industrieorientierten Gesellschaft fühlen sich die Landwirte oftmals ausgeschlossen, doch in den 1970er Jahren wurden sie wieder zu wichtigen Mitgliedern der Gesellschaft. Der Geist der Bewegung lehrte uns, von den ländlichen Gemeinden zu lernen. Sie verlieh den Landwirten großen Stolz auf ihre Arbeit und eröffnete ihnen neue Perspektiven, was sie motivierte, sich noch mehr anzustrengen und bessere Ergebnisse zu erzielen.
Auch international erhielt das Programm Anerkennung. Viele Entwicklungsländer studierten es. Die UN bezeichnete es als erfolgreiches Modell zur Armutsbekämpfung. Seit den 2000er Jahren teilt Korea seine Erfahrungen im Rahmen der offiziellen Entwicklungshilfe. Zum Beispiel in Uganda. Dort bauten Dorfbewohner mit Semal-Training und koreanischer Hilfe Wassertanks zur Behebung des Wassermangels. Koreas Ansatz bestand in der Hilfe zur Selbsthilfe, nicht bloß in materiellen Spenden.
Der Kern der Bewegung ist ihr besonderer Can-Do-Idealismus. Die Semol-Undung ist gerade in Situationen, in denen es an Infrastruktur mangelt und soziale oder wirtschaftliche Veränderungen schwer umzusetzen sind, die attraktivste Option. Deshalb zeigen unterentwickelte und Entwicklungsländer großes Interesse an diesem Programm. Diese weltweite Anerkennung trug auch dazu bei, dass die Archive der Semol Undong in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurden.
Die Semol Undong, die Bewegung Neues Dorf, einst ein ländliches Modernisierungsprojekt, gilt heute als weltweit erfolgreiches Modell der Dorfentwicklung. Sie hörten den 9. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.